Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Genau, 7.35 Uhr, weiter geht's bei uns mit unserer Rubrik Länderblick. Touristen suchen sie oft vergeblich die Reste der Berliner Mauer. Viel ist auch nicht mehr da. Im Bezirk Friedrichshain steht allerdings der längste noch erhaltene Teil des einst trennenden Bauwerks. Künstler aus aller Welt haben sich hier 1990 mit über 100 Kunstwerken verewigt. Doch die Ewigkeit, sie ist nicht endlos. Seit ein paar Jahren bröckelt sie nun die sogenannte East Side Gallery. Witterung, Graffitis und auch manch böswillige Zerstörung haben der wohl größten Open-Air-Galerie der Welt zugesetzt. Seit Jahren setzen sich Denkmalschützer für die East Side Gallery ein, doch der Erhalt ist problematisch, besonders in Zeiten, wo in Berlin der Rotstift regiert. Nun sind einige der Mauermaler zurückgekehrt, um ihre eigenen Werke aufzufrischen, und zwar auf eigene Kosten. Ein Bericht von Dieter Nürnberger.
Der Standort der East Side Gallery ist keine touristische Vorzeigegegend. In der Nähe des Hauptbahnhofs, an einer großen Ausfallstraße gelegen. Der Verkehr dröhnt vorbei an über 100 Kunstwerken. Dem Betrachter bleibt lediglich der schmale Bürgersteig. Länge 1,3 Kilometer. Mauerkunst, die in diesen Tagen wieder aufgefrischt wird. Zumindest teilweise. Vor 6 Jahren stand der Berliner Künstler Günter Schäfer das erste Mal hier auf einer Leiter, bewaffnet mit Pinsel und viel Farbe. Die East Side Gallery, das längste noch erhaltene Mauerstück in Berlin.
Dieses Stück Mauer ist deshalb stehen geblieben, weil 1990 von März bis August ca. 100 Künstler aus aller Welt herbeigeströmt waren und haben diese Mauer bemalt. Das war auch eine offizielle Sache, das war ja zum ersten Mal, wo die Mauer im Osten bemalt werden durfte. Und daraus ist die East Side Gallery entstanden, die dann später unter Denkmalschutz gestellt wurde. Und aus diesem Grunde ist sie noch erhalten.
Einige der Mauerwerke wurden richtig berühmt, Motiv für tausende von Fotos. Der mauerdurchbrechende Trabi zum Beispiel oder der gemalte Bruderkuss zwischen Leonid Breschnew und Erich Honecker. Das Bild von Günter Schäfer zeigt zwei ineinander übergehende Flaggen, die deutsche und die Israels. Davidstern auf Schwarz-Rot-Gold. Sinnbild für eine schwierige Beziehung, für viele zu provokant. Das Bild wurde oft beschmiert, doch der Künstler will nicht klein beigeben.
Im Übrigen habe ich das Bild bereits 14 Mal ausgebessert, weil das vom Motiv her auch provokant ist und immer wieder Zielscheibe war von Neonazis. Und seit dem Friedensabkommen in Washington habe ich auch noch Probleme mit Arabern, die das mit Parolen beschmieren, und ich habe das immer wieder ausgebessert.
Seit Jahren nagt der Zahn der Zeit an Bild und Mauerwerk. Die East Side Gallery soll erhalten bleiben, so der bekundete politische Wille in der Stadt. Dennoch tat sich in den vergangenen Monaten nichts. Grund für einige Künstler nun selbst aktiv zu werden. Schließlich ist das Mauerwerk trotz unfreundlicher Gegend ein Touristenmagnet. Aber mit zunehmendem Verfall kommen immer weniger Besucher, ein Mauer-Souvenirhändler.
Wir kommen aus aller Herren Länder, aber der Zustrom der Busse hat doch schon recht nachgelassen. Also es wäre schon wünschenswert, dass eigentlich alle wiederkommen. Denn ich bin sehr dafür, dass hier doch zumindest ein großes Stück erhalten bleibt.
Doch gerade für viele osteuropäische Künstler, die sich 1990 hier beteiligten, ist eine Rückkehr zum eigenen Bild nicht einfach. Oft scheitert es schon am Geld für eine Fahrkarte. Nun werden Spenden gesammelt, um weiteren Kunstschaffenden den Weg zurück zur East Side Gallery zu ermöglichen. Derweil steht eine kleine Gruppe aus Hongkong ganz ungläubig vor dem Mauerstück.
I can see many different pictures.
Die East Side Gallery taucht inzwischen weltweit in den Reiseführern auf. Viele bunte Bilder, doch fehlt allein ein Hinweisschild über die Geschichte der Mauer. Zwar weiß man auch in fernen Ländern, was es mit der Teilung auf sich hatte, aber ein bisschen mehr an Informationen wäre schon wünschenswert. Der Mauerstreifen zwischen Kreuzberg und Friedrichshain wird derzeit noch von der Oberfinanzdirektion verwaltet. Die Restaurierung der Kunstwerke soll inzwischen einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Betonsanierung und vielleicht sogar eine Überdachung mit eingeschlossen. Eine kleine Anekdote noch am Rande. Die Künstler mussten, bevor sie am eigenen Bild aktiv wurden, noch einen Antrag stellen. Schließlich darf ein Denkmal nicht einfach bemalt werden. Berliner Mauer, scheinbar ein Kuriosum ohne Ende.
Das war der Länderblick von Dieter Nürnberger. Es ist genau 7.40 Uhr. Es ist 7.51 Uhr, 9 Minuten vor 8. Vor 4 Jahren holten 2 Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt 40 bosnische Kinder aus einem Heim im belagerten Sarajevo. Die jüngsten waren damals noch Säuglinge. Die von deutscher Seite geplante Rückführung bosnischer Flüchtlinge ab Oktober soll die Heimkinder zunächst nicht betreffen. Im Innenministerium von Sachsen-Anhalt wird über eine Sonderregelung nachgedacht. Die bosnische Regierung wünscht hingegen die Rückkehr der Kinder. Eine offizielle Entscheidung ist bislang allerdings noch nicht gefallen. Anke Petermann hat die Kinder besucht.
Obi ist am Auto. Nee. Da. Obi.
Seit einem Monat besucht die 7-jährige Irma eine Grundschule in Stassfurt südlich von Magdeburg. Und beim Lesen lässt sich das blonde Mädchen aus Bosnien von keinem deutschen Kind etwas vormachen. Schließlich hat sie inzwischen den größten Teil ihres Lebens in Deutschland zugebracht. In einer gemischten Wohngruppe im Stassfurter Waisenhaus. Heimleiterin Rosemarie Franke.
Die Kinder sind nicht nach bosnisch und deutsche Kinder getrennt. Die Kinder werden gemeinsam in dieser Gruppe betreut, in dieser Wohneinheit. Auch die Schlafzimmer, das sind ja keine Schlafzimmer mehr. Wir haben ja versucht, den Charakter eines Kinderzimmers herzustellen. Es haben sich ja schon kleine Freundschaften gebildet und ich möchte sagen, die Kinder haben sich ausgesucht, mit wem sie zusammen schlafen möchten. Ja, sodass das nicht bestimmt worden ist und sodass auch dann in den Kinderzimmern deutsche und bosnische durcheinander schlafen.
Zusammen mit 5 anderen bosnischen Kindern aus dem Stassfurter Waisenhaus wurde Irma eingeschult, obwohl noch ungewiss ist, wie lange sie hier bleiben darf. Wie dringlich es der bosnischen Regierung ist, ihre jungen Staatsbürger zurückzuholen, kann auch der zuständige Abteilungsleiter im Sozialministerium von Sachsen-Anhalt nicht genau einschätzen. Fest steht jedoch, dass die Entscheidung der bosnischen Regierung respektiert werden muss. Mit Blick auf die Kinder gibt Reinhard Schunke allerdings zu bedenken,
dass mit der Einschulung ja eine gewisse Zäsur in der Lebensplanung für jedes Kind gegeben ist, dass man eine günstige Entwicklung durchaus auch fördern könnte, wenn man sie hier in Pflegefamilien belässt. Die Frage der Unterbringung der Kinder in hiesige Pflegefamilien, die ist ja als Verhandlungsgegenstand noch nicht vom Tisch. Ich erwarte ja die grundsätzliche Stellungnahme der bosnischen Regierung, habe diese Möglichkeit auch dem bosnischen Botschafter gegenüber dargestellt. Ob bei einer Rückführung nach Sarajevo eine Unterbringung in Pflegefamilien möglich wäre, das bedarf weiterer Sondierung. Das Pflegefamilienwesen ist nicht so ausgeprägt anscheinend, wie das bei uns der Fall ist.
Zurzeit leben die kleinen Bosnier auf 3 Kinderheime in Sachsen-Anhalt verteilt. Als Sozialwaisen hatten die mitgereisten bosnischen Betreuerinnen viele von ihnen bezeichnet. Das heißt, die Eltern waren bei der Geburt der Kinder noch sehr jung oder die Mutter schwer krank und der Vater nicht in der Lage, das Kind zu betreuen. Daran, dass die Bosnier nach Kriegsende zurückkehren sollten, gab es zunächst keinen Zweifel. Deshalb wurden interessierte Pflegeeltern stets abgewiesen, was anfangs umso schwieriger war, als eine Boulevardzeitung die Kinder mit Foto sozusagen angepriesen hatte. Marlies Pauling, Amtsvormund der Kinder im Stassfurter Waisenhaus.
Wir hatten also aus Amerika, wir hatten ja aus der ganzen Welt, muss ich sagen, Angebote für ganz spezielle Kinder, die man also nach dem Passbild ausgesucht hat. Das geht natürlich nicht. Die Kinder sollen zurück in ihre Heimat. Wie gesagt, sie haben alle Eltern und es wäre, denke ich, unverantwortlich, Kinder in eine Familie zu geben, wo sie dann Vater- und Mutterstelle kennenlernen, obwohl wir genau wissen, dass die Kinder zum Zeitpunkt, den wir sicher alle noch nicht bestimmen können, zurückgehen.
Das Sozialministerium Sachsen-Anhalt sieht das inzwischen nicht mehr als unumstößliche Tatsache an. Unter dem Gesichtspunkt des Kindeswohls wäre in manchen Fällen ein dauerhafter Aufenthalt in Deutschland möglich, wenn die bosnische Regierung zustimme, so Reinhard Schunke. An ihre Heimat können sich die Kinder selbst nicht mehr erinnern. Sie kennen sie nur aus den Erzählungen ihrer bosnischen Erzieherinnen. Zamka hat sie zur Heimatliebe erzogen, sagt die Stassfurter Heimleiterin Rosemarie Franke über eine vor kurzem nach Bosnien zurückgekehrte Betreuerin. Ich bin ein bosnisches Kind, weiß denn auch die 6-jährige Enida. Sich so zu sehen, hat Zamka ihr beigebracht. Und auf die Frage, wo sie wohnt, antwortet Enida ohne zu zögern:
Bei Sarajevo.
Mhm.
Aber da gehe ich noch nicht, wenn ich groß bin, dann gehe ich da bei meiner Mama.
Die bittere Wahrheit aber ist, Enidas Mutter ist in einer Nervenheilanstalt. Auch in Sarajevo müsste das Mädchen wieder ins Heim. Nach der dramatischen Flucht vor 4 Jahren, 2 der Kinder waren damals im Bus von serbischen Heckenschützen erschossen worden, wäre das ein weiterer, wohl schwer zu verkraftender Einschnitt in ihrem Leben. Ihr Irma, Anna, Enida und ihre kleinen Landsleute wurden in Sachsen-Anhalt zweisprachig erzogen. Die bosnischen Erzieherinnen haben mit den Kindern Serbo-Kroatisch geübt. Die Sprache wäre wohl kaum eine Hürde, sich in Sarajevo wieder einzugewöhnen, meint Heimleiterin Rosemarie Franke.
Für mich wäre die Hürde die zwischenmenschlichen Beziehungen, dass die Kinder sich dort wieder integrieren können, in dem Heim zu den anderen Kindern, wo sie hier ja allen Wohlstand hatten.
Was ihnen in der Heimat wohl verübelt werden könnte, vermutet Rosemarie Franke. Auch die zurückgekehrte bosnische Erzieherin habe die Vorbehalte der Daheimgebliebenen gegenüber den Flüchtlingen zu spüren bekommen. Wir hatten es schwer. Ihr habt bis jetzt auf der Sonnenseite gelebt. Jetzt müsst ihr erstmal zurückstecken, werde den Rückkehrern entgegengehalten. Die Kinder ahnen wenig von all den Schwierigkeiten, auf die sie bei einer Rückkehr stoßen würden. Wenn in diesen Tagen mit Blick auf die bevorstehende Entscheidung der bosnischen Regierung davon gesprochen wird und den deutschen Betreuerinnen die Nervosität vielleicht schon ein bisschen anzumerken ist, haben die Kinder Beruhigendes parat.
Der kleine Junge, den wir hier drunter haben, er sagte zu mir, Rosi, du brauchst nicht traurig zu sein. Ich fahre nur in Urlaub und dann komme ich wieder. Aus diesen Worten kann man entnehmen, dass die Kinder überhaupt das nicht richtig wahrnehmen, was da eigentlich in Zukunft mit ihnen passieren soll. Sie können es nicht richtig einordnen.
Das war das Podium in den Informationen am Morgen von Anke Petermann. Es wird 7.59 Uhr, eine Minute vor 8.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Heute mit Klaus Renner am Mikrofon. Noch einmal einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Bis 10 vor 9 geht es hier bei uns unter anderem um die Themen Arbeit und Freizeit. Eine neue Studie des Freizeitforschungsinstituts in Hamburg. Wir sprechen mit dem Institutsleiter. Wenn Sie gerade beim Frühstück sitzen und es überkommt Sie ein mehr oder weniger großes Verlangen, nicht ins Büro zu gehen, dann trösten Sie sich, Sie sind in guter Gesellschaft. Das BAT Freizeitforschungsinstitut in Hamburg hat sich in einer Studie mit den Themen Arbeit und Freizeit beschäftigt. Ergebnis, nur 28% der Befragten gaben an, Ihnen mache Ihr Beruf Spaß. Für 72% fängt die Freude am eigenen Tun erst nach Feierabend an. Horst Opaschowski ist Leiter des Freizeitforschungsinstituts. Ich habe ihn zunächst gefragt, zu welcher der beiden Gruppen er sich zählt.
Also ich gehöre sicher zu einer Gruppe, die ein wenig Glück hat im Leben. Man spricht ja von der Freiheit von Forschung und Lehre und als Hochschullehrer habe ich sehr viel Freiräume. Mir macht die Arbeit Spaß und sozusagen Leben ist für mich die Lust zu schaffen, aber ich darf nicht von mir auf andere schließen.
Dies war nicht Ihre erste Untersuchung dieser Art. Vergleicht man die jüngsten Ergebnisse mit Zahlen aus den Vorjahren? Welcher Trend lässt sich ablesen?
Im Zeitvergleich der letzten Jahre wird einfach deutlich, dass die Arbeitswelt einem Wandlungsprozess unterliegt. Zunächst mal strukturell, aber jetzt auch so in Sachen Wertewandel und in Sachen Motivation. Das heißt, Arbeit verliert zunehmend an Lebensqualität und das hat schließlich Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit und letztlich auch die Leistungsmotivation der Mitarbeiter.
Sie bringen Ihre Ergebnisse in unmittelbaren Zusammenhang mit der Dauerdiskussion um Kürzungen und Kostensenkungen.
Ja, vielleicht kann man schon fast von einem Lopez-Effekt sprechen. Die Sparpakete in der Politik und natürlich auch in den Betrieben sind fast zur Radikalkur geworden. Also Personalabbau, Lohnkürzungen, Sozialabbau und letztlich auch Motivationsabbau. Das heißt also, die Motivation und die Arbeitslust der Mitarbeiter droht dann auf der Strecke zu bleiben. Und vielleicht sind am Ende die Betriebe gesund geschrumpft, aber eben die Mitarbeiter verkümmert.
Sie kennen auch vergleichbare Studien im Ausland. Was fällt da im Vergleich zu anderen Ländern auf?
Also man spricht ja in der internationalen Wertewandelforschung von einer fast atemberaubenden Übereinstimmung in den westlichen Industrieländern. Das muss man natürlich dazu sagen. Und ich habe eher den Eindruck, dass wir uns fast auf japanische oder amerikanische Verhältnisse zubewegen. Die Amerikaner verlieren ja ihren Lebensstandard schon seit Anfang der 80er Jahre, geht immer mehr zurück. Die Arbeitszeit wird immer länger. Und bei den Japanern wissen wir ja, dass sie manchmal schon gar nicht mehr sich trauen, den Urlaub zu nehmen, vor lauter Angst, dass inzwischen der Arbeitsplatz wegrationalisiert wird.
Ein positives Indiz scheint mir aber zu sein, dass die freie Zeit offensichtlich problemlos sinnvoll gestaltet werden kann.
Ja, wir wissen ja, dass eigentlich die Freizeit in den letzten zwei, drei Jahrzehnten vieles leisten konnte, nur eines nicht, nämlich die Sinnerfüllung des Lebens. Und dieses Sinnvakuum wurde eigentlich ihr immer als Defizit angerechnet und eingeredet. Nun scheint also in der Tat eine Umkehrung zu sein. Vielleicht ist es sozusagen auch von der Psychologie des Menschen her gesehen eine ganz wichtige Erfahrung. Der Mensch kann sich ja nicht teilen. Und wenn der Anteil des Arbeitslebens an der gesamten Lebenszeit kürzer wird, dann muss ich natürlich Ausschau halten, ob nicht die Sinnerfüllung auch im nachberuflichen Bereich möglich ist.
Was heißt denn das konkret, Sinnerfüllung der Freizeit?
Ja, Sinnerfüllung der Freizeit. Wir sprechen ja mittlerweile in der Sozialforschung bereits von sogenannten Freizeitkarrieren. Also immer mehr Menschen suchen außerberufliche Karrieren als Sportler, als Musiker, als Globetrotter, als Heimwerker oder Computerfreak, die also genauso viel Erfüllung bringen wie eben die Arbeit im Beruf.
Wenn sich Unternehmen ihre Ergebnisse zu Herzen nehmen wollen, was sollten sie intern verändern?
Also zunächst mal sollten Sie wissen, was wirklich Sinn hat und was Spaß macht. Wenn wir insbesondere junge Leute danach fragen, dann sagen sie, sie wollen im Beruf ihre eigenen beruflichen Vorstellungen verwirklichen. Sie fragen nach persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten im Beruf, nach mehr Freiräumen für das eigene Gestalten und nach dem, was ihnen die Arbeitszeit persönlich bringt. Also Arbeitszeit ist für die neue Wertewandelgeneration Lebenszeit und bei der darf die Sinnfrage nicht ausgeklammert werden. Also es geht nicht immer nur um die Schlüsselfrage, kann ich viel verdienen, sondern auch, wie sieht mein Job aus? Und man arbeitet in erster Linie für sich und die Erfolgserlebnisse und misst sie nicht immer nur an Aufstiegsstufen oder an Einkommenserhöhungen.
Es fragt sich aber ja doch, ob die Unternehmen, die diese Rahmenbedingungen schaffen sollen, dies mit den ökonomischen Zwängen vereinbaren können.
Ja, Sie haben recht, wenn ich mir insbesondere die Situation von Nachwuchskräften ansehe, dann habe ich manchmal den Eindruck, sie werden ebenso hofiert wie verheizt. Also einerseits mit Aufstiegsversprechen zu besonderen Leistungen angespornt, aber andererseits auch vielleicht durch Überstunden, durch Wochenendarbeit so belastet, dass das Privatleben zur Nebensache erklärt wird. Und ich denke mir, irgendwann schlägt das zurück. Also gerade bei der jungen Arbeitnehmergeneration tickt dann eine Zeitbombe und das rächt sich und irgendwann geht es vielleicht den Betrieben dann besser, aber die Mitarbeiter verabschieden sich innerlich.
Horst Opaschowski war das, der Leiter des BAT Freizeitforschungsinstituts in Hamburg. Es ist 8 Uhr und 18 Minuten.
Thank you.
Alfred Biolek nimmt eine Sonderstellung unter den deutschen Talkmastern ein. Wohl kaum ein anderer kann auf so viel Erfahrung und Erfolg in gleich mehreren Sendungen verweisen. Neuerlicher Beweis für den Stellenwert Biolex: Der Kanzler und seine Gattin gaben sich die Ehre in Boulevard Bio. Gestern Abend wurde die Sendung aufgezeichnet.
Auflagen habe Kohl nicht gemacht, heißt es. Vorabsprachen seien auch nicht getroffen worden. Es werde nicht geschnitten oder nachbearbeitet. Dass einen Tag vor Ausstrahlung aufgezeichnet werde, läge allein am Fußball und nicht etwa am Kanzleramt. Dann fängt Kohl an zu reden und kommt im Laufe der Sendung immer mehr ins Plaudern. Er sei kein Frühaufsteher von Haus aus, verrät er, und sagt, ich war ziemlich vergammelt an der Universität. Auch, dass er sehr jähzornig gewesen sei in seiner Jugend, erfahren wir, und dass er schlecht verzeihen kann. Dafür habe er die Begabung, überall und jederzeit zu schlafen.
So schlafe ich im Auto, im Flugzeug und schlafe immer vor und nach, und das ist eine sehr gute Sache.
Das ist doch, also die kurze Schlafzeit in der Nacht wird dann irgendwann ausgeglichen.
Ich könnte hier gut schlafen.
Über Politik wird weniger geredet in der ersten deutschen Talkshow, die Helmut Kohl zu Gast hat. Welche Rolle Freundschaften für Politiker spielen, erläutert er dennoch anschaulich.
Sie haben diesmal mit Boris Jelzin keinen Saunabesuch gemacht.
Nein.
Aber mehrere Male vorher.
Oft, ja.
Da unterhalten Sie sich doch auch.
Ja, sicher, wie man in der Sauna sich unterhält.
Ja, aber Moment. Aber
also, man was? Nicht über unsere Schönheit.
Nein.
Und da er schon bei Bio ist, geht es natürlich auch ums Kochen.
Ihre Frau hat ja auch manchmal repräsentative Verpflichtungen. Wenn sie dann nicht da ist, kochen Sie dann schon mal selbst?
Oder? Ja, das kann ich, aber nur das, was ich gerne esse. Also, ich kann mich mit Ihnen nicht messen. Die Sachen, die ich gerne esse, die kann ich schon selber gut machen.
Ja, zum Beispiel?
Karamellpudding.
Karamellpudding. Von Koch zu Koch wollte ich fragen, wie viele Eier nehmen Sie?
Kommt drauf an, wenn wir jetzt heute Abend zu 5 oder 6 werden, kann es sein, mit 18 Eiern. Ne?
Noch ein Gläschen Wein mit dem Talkmaster, dann rauscht Kohl entspannt weiter. Biolek, an diesem Abend nur Stichwortgeber für einen überraschend unterhaltsamen Kanzler, wirkt erleichtert. Nun, sagen seine Mitarbeiter, fehlt uns in seiner Sendung nur noch der Papst.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Und um 7.35 Uhr machen wir weiter mit dem Länderblick im Deutschlandfunk. Die Länder im Osten Deutschlands stehen vor einer grotesken Situation, denn nach Jahrzehnten des knappen Geldes in der DDR mussten sie nach der Wende einen unglaublichen, auch verwirrenden Aufschwung vollziehen, um jetzt plötzlich festzustellen, dass schon wieder neue, magere Jahre angebrochen sind. Sparen ist das Gebot der Zeit und jedes Land geht anders mit dieser Maxime um. Aus Sachsen-Anhalt ein Bericht von Anke Petermann.
Nicht rausgehen, halt, wir sind noch nicht so weit. Hier sind die Bücher noch.
Die Bücher?
Ich habe zu spät gesehen, dass es sogar Spiele gibt. Da muss ich auch mal gucken, wenn ich mal Zeit habe. Mein Spielausleihen, Spiele sind ja auch so teuer, ne?
Die Gemeindebibliotheken auf dem Land sind nach der Wende schon dem Sparzwang zum Opfer gefallen. Wenn Gunda Thom aus Ileburg im Jerichower Land Lesestoff für sich und ihre Kinder braucht, fährt sie in die 10 Kilometer entfernte Kreisstadt Burg bei Magdeburg. Aber auch dort denken die Stadtväter inzwischen darüber nach, ob sie sich eine Bibliothek, das sind 600.000 Mark im Jahr, leisten können. Macht das Land Sachsen-Anhalt ernst mit seinen Kürzungsplänen, dann muss Burg im nächsten Jahr mit etwa 7 Millionen Mark weniger auskommen. Das sind 10% des städtischen Haushalts. Wo soll man noch sparen? Das Gewerbegebiet ist zu 3/4 belegt. Nur mit weiteren Zuschüssen lassen sich Investoren locken. Die Kinderbibliothek ist in einer Baracke untergebracht. Das Dach ist undicht und die Wände schimmeln. Das Freibad wurde im letzten Jahr schon wegen Geldmangels geschlossen. Das Plattenbauhallenbad bekommt gerade die erste Generalüberholung seit 35 Jahren. Bleibt es beim Sparkurs, ist fraglich, ob die Stadt das Schwimmbad weiter unterhalten kann. Bürger befürchten,
dann können unsere Kinder im Winter einfach nicht mehr schwimmen gehen. Und für viele Kinder ist Schwimmen lebensnotwendig und man nimmt ihnen das einfach weg. Oder die Altstadtsanierung zum Beispiel, wo es fällt dann weg, verfällt. Viele alte Häuser, die gerettet werden könnten, fallen dann weg, weil die Stadt kein Geld mehr hat.
Mit 2 Millionen Mark im Jahr beteiligte sich die Kommune bisher an der Innenstadtsanierung. In Sachsen-Anhalts größter Stadt Halle erweckt man ebenfalls Freizeit- und Kultureinrichtungen zu schließen. Sparen will man auch beim öffentlichen Nahverkehr und der Instandsetzung von Straßen. Die Stadt Dessau will die Zuschüsse an die Renommierbühne der Region, das Anhaltische Theater, drastisch zurückfahren. Abbau Ost auf kommunaler Ebene. Burgs Oberbürgermeister Daniel Konert, SPD, beschreibt das Dilemma.
Es gibt auch bei den Bürgern große Unruhe, weil diese Wanderungsbewegung in Westen ja nie gänzlich abgebrochen wurde. Insbesondere junge, gut ausgebildete Leute ja auch Burg verlassen. Und dieser Trend würde sicher sich verstärken, wenn keine Perspektive gesehen wird. Wir haben eine Arbeitslosigkeit von 14,9%. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Wir haben über 1000 Leute in der Beschäftigungsgesellschaft, wo wir ebenfalls dann Zuschüsse geben müssen, wenn nicht in der Höhe wie bisher, dass die Arbeitslosigkeit sicher über 20% ansteigen würde.
Dann müsste mehr Sozialhilfe gezahlt werden. Investitionen der öffentlichen Hand gingen weiter zurück, prognostiziert Konert. Die Dörfer wären von den Sparplänen der Landesregierung mindestens ebenso hart betroffen wie die Städte, weiß der Oberbürgermeister von Burg, der auch Leiter einer Verwaltungsgemeinschaft ist. Gunter Thom aus Ihleburg hat ohnehin den Eindruck.
Es gibt doch nichts bei uns, wo man noch dran sparen könnte. Ich meine, wir haben eine Telefonzelle, die ist immer kaputt. Kein Konsum, kein nichts, wo sollen sie noch sparen? Ich hoffe bloß, dass sie nicht am Kindergarten sparen, das wäre schlimm.
7.51 Uhr wird es in einer halben Minute, 8:09. Heute vor 5 Jahren kam es in Hoyerswerda zwischen Vietnamesen und deutschen Jugendlichen wegen eines Hundes zu handfesten Auseinandersetzungen. Diese wiederum gaben Anlass zu pogromartigen Überfällen auf 2 Wohnheime in der Stadt, wo Asylbewerber und vor allem ausländische Gastarbeiter teilweise seit DDR-Zeiten untergebracht waren. Die Ereignisse in Hoyerswerda machten Schlagzeilen und zogen Kreise. Eine Reportage von Jacqueline Vogel.
Das Gewaltpräventionsprogramm der Bundesregierung hinterließ in dem traditionsreichsten Jugendclub der Stadt die nachhaltigsten Spuren und ein schwer reparables Image als Skinhead-Quarter. Der Clubleiter Harry Wobst ist froh, dass die turbulente Zeit vorbei ist und schätzt ein:
Naja, es gibt so viele Projekte, die in den Sand gesetzt wurden und werden, da wird das nicht das erste gewesen sein. Also rein persönlich bin ich nicht unbedingt der Meinung, dass es viel geholfen hat, diese finanziellen Mittel. Ja, sinnvoller hätte man sie einsetzen können in der allgemeinen Jugendarbeit. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man immer so eine Quote besonders bezuschussen sollte. Und für mich waren die 5 Millionen von Frau Merkel nur für Glatzen rausgeschmissenes Geld. Gerade in der Stadt war diese Jugendgruppe zahlenmäßig viel geringer als alle anderen, die unpolitisch waren, die keine Gewalt ausüben. Die sitzen nämlich auf der Straße, weil man für eine Minderheit, die zwar eben sich anders artikulieren kann, weil man diese Minderheit besonders betreut hat und finanziell natürlich auch unterstützt hat. Da geblieben ist die Angst vor den Objekten, wo diese Jugendlichen betreut wurden. Das haben wir ja nun am eigenen Leibe erfahren. Also wir hatten wirklich teilweise hier in der Woche 500 Jugendliche, die hier ihre Freizeit verbracht haben zu bestimmten Veranstaltungen oder offenen Treffs. Ich sage jetzt immer mal Stinos, also stinknormale Leute, die sich jetzt also nicht so oder so artikuliert haben. Ja, und die waren mit einem Schlag weg und kommen teilweise auch nicht mehr wieder. Einfach, weil sie damit nicht umgehen können, dass sich hier eine Minderheit etabliert hat und auch noch gepflegt wird. Ja, also wurde, Gott sei Dank wurde.
10:08 ist es, Zeit für unsere Reportage, die heute von einer Einrichtung handelt, die Seltenheitswert hat. Noch Waldkindergärten. Es gibt sie seit einiger Zeit in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel in Bergisch Gladbach, wo sich Ludger Koch umgesehen hat.
Jeden Tag an der frischen Luft und kein Spielzeug aus Plastik, sondern Blätter, Tannenzapfen und Äste. Das ist das Besondere an Waldkindergärten. In Deutschland sind sie zwar noch weitgehend unbekannt, aber in Dänemark und Schweden gibt es Waldkindergärten schon seit fast 25 Jahren. So lange besteht auch eine ähnliche Einrichtung in Wiesbaden, die allerdings nur im Frühjahr und Sommer geöffnet ist. Die ersten Waldkindergärten, in denen kleine Kinder das ganze Jahr betreut werden, wurden hierzulande vor 3 Jahren in Lübeck und Flensburg errichtet. 2 Eltern aus Bergisch Gladbach bei Köln erfuhren davon und wandten sich an mehrere Wohlfahrtsverbände und das örtliche Jugendamt, um ebenfalls einen Waldkindergarten zu gründen.
Wir haben zu einem Informationsabend in Bensberger Rathaus eingeladen, wo auch die Umweltberaterin von Lübeck zu uns kam und den Waldkindergarten anhand von einer Diashow vorgestellt hat. Und daraufhin haben sich so viele interessierte Eltern gemeldet, dass es zu der Gründung kam.
Die 26-jährige Sozialpädagogin Andrea Börsch leitet den neuen Waldkindergarten in Bergisch Gladbach. Nicht nur das Jugendamt, sondern auch die Arbeiterwohlfahrt war von der Idee der beiden Eltern sofort begeistert. Weil sie bereits in Hamburg 3 Waldkindergärten unterhält und mit ihnen gute Erfahrungen gemacht hat, übernahm die Arbeiterwohlfahrt auch in Bergisch Gladbach die Trägerschaft. 15 Jungen und Mädchen im Alter von 3 bis 6 Jahren können nun dort jeden Tag im Wald spielen. Die Eltern bringen sie morgens hin und holen sie mittags wieder ab. 2 Erzieherinnen beaufsichtigen die Kinder und vermitteln ihnen erste Kenntnisse von der Pflanzen- und Tierwelt. Die Kinder bekommen beispielsweise gesagt, dass sie bei nassem Wetter darauf achten, nicht auf Schnecken zu treten.
Wir haben auch noch einen anderen Tag Schnecken gesehen. Ich habe die einfach nur auf die Erde geguckt, dann habe ich sie gesehen. Und dann haben sie die da liegen gelassen.
Der Waldkindergarten soll den Jungen und Mädchen vor allem ein besseres Verständnis für die Natur ermöglichen, als das in herkömmlichen Kindergärten geschieht. Denn dort findet nur hin und wieder eine Wanderung im Wald statt. Darüber hinaus ist die Atmosphäre im Waldkindergarten um einiges ruhiger als in normalen Einrichtungen, weil da oftmals nicht 15, sondern 25 Kinder eine Gruppe bilden. Andrea Börsch.
Ich denke, das Aggressionspotenzial, was sich in herkömmlichen Kindergärten bildet, ist sehr, sehr viel größer, einfach, dass sehr viele Kinder in engen Verhältnissen zusammen sind. Und die haben wir nicht. Ich denke, Aggressionen werden im Waldkindergarten nicht so häufig vorkommen.
Für viele Eltern war das der Grund, weshalb sie ihre Kinder in der neuen Einrichtung in Bergisch Gladbach angemeldet haben. Die meisten Jungen und Mädchen besuchen den Waldkindergarten gern. Bisher gab es wahrscheinlich auch deshalb keine Probleme, weil es draußen noch sommerlich warm ist. Im Herbst kann sich die Stimmung aber möglicherweise verschlechtern, denn in einem Waldkindergarten spielt die Gruppe auch bei Regen, meistens im Freien.
Also die Erfahrungsberichte aus Lübeck und Dänemark sagen beispielsweise, dass es kein schlechtes Wetter gibt, sondern dass die Kinder es einfach herrlich finden, im Regen draußen zu spielen, die Regentropfen im Gesicht zu spüren, in den Pfützen zu matschen und dass sie gerade bei diesem Wetter sehr, sehr viel Freude haben.
Die 3- bis 6-Jährigen streifen zwar jeden Tag durch Wald und Feld, es ist aber nicht so, dass sie spartanisch erzogen werden. Demnächst soll ein ausgemusterter und renovierter Bauwagen am Rand des Waldes abgestellt werden. Bei einem Unwetter kann die Gruppe dort künftig Schutz suchen. Der 4-jährige Hendrik sagt warum.
Wenn es donnert und blitzt, dann gehen wir aus dem Wald. Weil dann die Bäume aneinander knallen.
Wenn die Kindergartengruppe einem im Wald begegnet, wundert man sich zunächst über die großen Rucksäcke, mit denen alle Kinder ausgerüstet sind. Eine Mutter erläutert, was sie immer dabei haben.
In dem Rucksack ist also einmal diese Isomatte, die haben die Kinder, damit sie nicht sich auf den kalten Boden, denn das führt ja schnell zur Unterkühlung, wenn sie mal eine Pause, einen Rast machen wollen oder so, ne, damit sie sich dann auch setzen können. Ja, dann ist das Frühstück da drin, dann sind momentan noch Wechselwäsche drin, immer Regenwäsche drin. Man sieht ja nicht immer gleich morgens, wie das Wetter wird. Es kann ja auch mal umschlagen, dass die Kinder dann auch sich schnell noch was überziehen können.
Wenn die Eltern ihren Kindern jeden Tag die Rucksäcke packen, müssen sie auch für die Verpflegung sorgen.
Wir haben da Essen drin. Ich hatte heute Fleischwurst mit und ein Butterbrot und so und so essen 2 Fleischwurst.
Im Winter bekommen die Kinder warme Getränke in Thermosflaschen mit. Denn auch in der kalten Jahreszeit sind die Jungen und Mädchen draußen im Wald, singen Lieder und spielen mit Zweigen. Die Mitarbeiter des Jugendamtes in Bergisch Gladbach glauben, dass die warm angezogenen Kinder so stärkere Abwehrkräfte bekommen. Die Bäume und Sträucher würden nicht beschädigt, weil die beiden Erzieherinnen ständig bei den Kindern sind. Das meint auch Andreas Krug, Waldexperte beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
Wir glauben nicht, dass der Wald dadurch gefährdet wird. Im Gegenteil, wir unterstützen die Waldkindergärten voll und ganz. Denn es kann nicht früh genug sein, dass Kinder Natur erleben und vor allen Dingen auch den Wald erleben. Von daher gilt unsere volle Unterstützung diesen Waldkindergärten. Halten wir für eine sehr gute Idee.
Ein Problem ist aber, dass die Kinder sich später in der Schule doch überwiegend in geschlossenen Räumen aufhalten. Die Eltern müssen dann dafür sorgen, dass dieser Lebensabschnitt keinen allzu krassen Gegensatz zu den Kindergartenjahren darstellt.
Dann kommt es wieder auf die Eltern an, dass die Kinder auch in der Schulzeit dann nicht ganz den Kontakt zur Natur verlieren, sondern oft genug auch Spaziergänge machen, Waldspaziergänge machen, um dieses Erlebnis immer wieder aufzufrischen.
Kritiker befürchten, in Waldkindergärten würde den 3- bis 6-Jährigen möglicherweise ein falsches Weltbild vermittelt. Der ständige Aufenthalt in der Natur könnte bewirken, dass die Kinder kaum Gelegenheit haben, die Normen und Werte unserer Industriegesellschaft kennenzulernen. Die Leiterin des Waldkindergartens in Bergisch Gladbach hält solche Bedenken aber für unbegründet. Die Kinder würden auch lernen, sich in der Großstadt zurechtzufinden. Deshalb steht beispielsweise ebenfalls Verkehrserziehung auf dem Programm. Andrea Börsch.
Wir werden durchaus auch Kontakt zu Verkehrspolizisten haben. Wir werden auch mal Krankenhäuser besuchen oder Bäckereien. Wir werden in Museen gehen, sodass wir dann auch wirklich vor Ort lernen und nicht aus Bilderbüchern lernen.
Im Vergleich zu einem herkömmlichen Kindergarten ist der Waldkindergarten in Bergisch Gladbach um einiges billiger. Denn es wurde kein Haus gebaut und in dem städtischen Wald fallen auch keine Mietkosten an. Die Eltern sparen allerdings nichts dabei. Sie müssen die normalen in Nordrhein-Westfalen einheitlichen Beiträge zahlen. Bei einem Jahreseinkommen bis 48.000 Mark sind das zum Beispiel 50 Mark im Monat. Wenn sich der Waldkindergarten bewährt, kann man sich gut vorstellen, was andere Städte und Gemeinden demnächst unternehmen werden. Man braucht nur freie Waldflächen, alte Bauwagen und sozialpädagogische Fachkräfte, um neue Kindergärten zu schaffen. Der von der Bundesregierung beschlossene Rechtsanspruch für 3- bis 6-Jährige auf einen Kindergartenplatz lässt sich dann zum 1. Januar 1999 leicht verwirklichen.
Deutschlandfunk.
Eine zwangsweise Rückführung bosnischer Flüchtlinge, die in Deutschland leben, wäre eine menschliche und soziale Katastrophe, meint man bei der Arbeitsgemeinschaft Pro Asyl. Und für das UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR steht fest, im Augenblick können sie nicht zurück. Und um noch eine weitere Meinung hinzuzufügen, nämlich die des Ausländerbeauftragten des Landes Thüringen, es dürfe nichts überstürzt werden in dieser Angelegenheit. Ein Thema, ein Problem, mit dem sich morgen die Innenministerkonferenz wird befassen müssen, ein erneutes Mal. Wobei es nun um das Datum 1. Oktober geht, nachdem der Termin 1. Juli ja verschoben worden war. Und einen der Konferenzteilnehmer, den bayerischen Innenminister Günther Beckstein, begrüße ich nun am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was spricht eigentlich aus Ihrer Sicht vor dem Hintergrund dieser von mir zitierten Äußerungen, denen man noch weitere hinzufügen könnte, dafür an diesem 1. Oktober festzuhalten?
Deutschland hat mehr Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien aufgenommen als alle anderen europäischen Länder zusammengenommen. Das heißt, um in der Not des Bürgerkriegs zu helfen, da hat sich Deutschland außerordentlich engagiert. Aber es war von Anfang an klar, die Bürgerkriegsflüchtlinge sind Gäste auf Zeit. Wenn der Krieg zu Ende ist, müssen sie zurück. Der Krieg ist seit vergangenen Dezember zu Ende. Der Vertrag von Dayton hat ihn beendet. Die militärische Sicherheit in Bosnien ist vollständig hergestellt. Leider hält der Prozess der ethnischen Trennung an. Aber für jeden gibt es innerhalb seiner Ethnie sichere Gebiete in Bosnien. Und deswegen muss nun mit der Rückführung begonnen werden. Wobei wir hervorheben, und zwar völlig übereinstimmend der Innenminister von Hamburg und Niedersachsen und ich, dass wir das größte Gewicht auf die freiwillige Rückkehr legen, die möglich ist, die von den Regierenden in Bosnien empfohlen wird. Die Bürgermeister in Bosnien haben uns gesagt, wir brauchen dringend die Leute zum Wiederaufbau, aber notfalls muss auch dann mit der zwangsweisen Rückführung begonnen werden.
Kann der Hinweis auf die Tatsache, dass Deutschland so viele Flüchtlinge aufgenommen hat, so ohne weiteres erfolgen, ohne Rücksicht auf die Situation der Flüchtlinge?
Nein, natürlich nicht, dass wir sagen, jetzt ist genug, jetzt wird ohne Rücksicht auf Verluste abgeschoben, aber es zeigt, dass wir unsere Verpflichtungen in Bosnien zu helfen sehr viel ernster nehmen als die meisten anderen europäischen Länder. Und es zeigt auch, dass wir, obwohl wir von den Ländern keinerlei Unterstützung durch den Bund bekommen haben, bei der Aufnahme der bosnischen Flüchtlinge uns sehr engagiert haben und sagen, es ist jetzt verantwortbar. Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg hinter sich. Wir wissen, wie schwierig ein Wiederaufbau ist. Wenn man dann jetzt in Bosnien sieht, dann sind die Möglichkeiten im Moment bereits sehr, sehr viel günstiger, als sie nach dem Zweiten Weltkrieg für die Deutschen waren, die den Wiederaufbau gemacht haben. Mhm. Und ich meine jedenfalls, der Wiederaufbau in Bosnien ist nicht die Aufgabe der internationalen Staatengemeinschaft oder von Deutschland, sondern der Aufbau in Bosnien muss von den bosnischen Flüchtlingen und den Bosniern selber geleistet werden.
Trotz Ihres Hinweises, Herr Minister Beckstein, auf die Nachkriegssituation in Deutschland kann unberücksichtigt bleiben, dass viele der Flüchtlinge, die dann möglicherweise heimkehren müssen, gar nicht in ihre Heimatorte können, sondern ein Dasein in Zeltlagern werden fristen müssen.
Der eigentliche schwierige Punkt ist in der Tat, dass sie nicht zurück in ihre eigenen Häuser können. Und zwar nicht in erster Linie wegen der Zerstörungen, das ist natürlich auch ein riesiges Problem, sondern vor allem, weil dort, wo die ethnischen Vertreibungen gewesen sind, die meisten nicht mehr zurückkehren können, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen. Der Muslim wird nicht in die Republik Srpska zurück können, weil dort die Vertreibung von Muslimen immer noch anhält. Der Serbe wird nicht in überwiegend muslimische Gebiete zurück können, weil er dort sich nicht sicher fühlt und möglicherweise mit Steinwürfen und anderen Repressalien zu reden hat. Der Kroate wird nur in die Teile der Republik Herzog Bosna zurück können. Das heißt, wir haben auch innerhalb Bosniens im Moment eine außerordentlich hohe Zahl von Vertriebenen, die untergebracht werden, allerdings nicht in Zeltlagern. Die Bürgermeister zum Beispiel des Kantons Unasana sagen, dass Wohnungen für 50.000 Menschen für Gesamtkosten von 10 Millionen D-Mark innerhalb von wenigen Wochen fertiggestellt werden können. Und da meinen wir schon, dass es zumutbar ist. Und wir meinen auch, dass man ein heftiges Wort der Kritik an den Institutionen zum UNHCR, an der Frage der Wiederaufbauhilfe sagen muss. Es stehen in diesem Jahr 1,8 Milliarden zur Verfügung für den Wiederaufbau und man sieht davon noch viel, viel zu wenig. Das muss schneller werden. Bayern beispielsweise stellt deswegen auch im Bereich von Bihać im Kanton Unasana ein Aufbaulager zur Verfügung, wo Menschen hingehen können, um dann sich Dachziegel oder Fensterscheiben oder Ähnliches holen zu können, um Häuser winterfest zu machen.
Sie haben eben gesagt, die Heimkehrer würden gebraucht beim Wiederaufbau. Ist dieser Wiederaufbau im Augenblick und in den kommenden Monaten, wo der Winter einziehen wird, überhaupt möglich? Wäre es da vielleicht nicht besser und kluger, mit der Rückführung erst in ein Vierteljahr im Frühjahr zu beginnen?
Die Frage, natürlich muss man sehen, wie der Winter ist, aber die Frage, Winter ist doch dann völlig unproblematisch, wenn jemand eine sichere Wohnung hat, die winterfest ist. Und alle sachkundigen Leute, wir haben niemanden getroffen, der bestritten hätte, dass für Zehntausende Wohnungen in ganz kurzer Zeit winterfest gemacht werden können, und zwar innerhalb der Gebiete, wo die Sicherheit hergegeben ist. Selbst der UNHCR stellt 22 Areas fest, die für eine Rückkehr von Vertriebenen sicher sind. Wo ein Vertriebener zurück kann, kann auch ein Flüchtling, also von außerhalb des Landes, zurückkehren. Und der Prozess der Rückführung findet ja nicht so statt, dass am 1. Oktober auf einen Schlag dann Hunderttausende zurückkehren, sondern es wird zunächst in den meisten Fällen eine freiwillige Rückkehr sein und dann werden auch in einigen Fällen die Rückführung notfalls auch zwangsweise erfolgen. Zum Beispiel wurde uns gesagt, dass dringendst Glaser benötigt werden oder Maurer. Und bei uns sind solche arbeitslos und leben von der Sozialhilfe. Da ist es auch meines Erachtens die moralische Pflicht, dass die Leute zurückkehren, dort mithelfen. Und zwar jetzt und nicht erst im nächsten Jahr.
Sind die Kriterien, nach denen die Rückkehr erfolgen soll, die richtigen?
Die Kriterien sind so flexibel, dass sie den Verwaltungsbehörden es gestatten, individuell zu entscheiden und nicht etwa alles über einen einzigen Raster zu fassen. Das heißt, Sie würden völlig falsche Befürchtungen hegen, wenn Sie meinen, am 1. Oktober geht ein Treck von einigen 10.000 oder 100.000 von Deutschland zurück. Aber es muss ein Prozess beginnen, dass die Rückführung, die jetzt die freiwillige Rückkehr, die jetzt ganz, ganz vereinzelt nur ist, ein breiterer Sturm wird und dass einzelne Personen auch bereits dann im Wege der Abschiebung notfalls zurückkehren. Wir hoffen, dass das so geht wie bei Kroatien, wo in dem Augenblick, wo die Behörden tatsächlich gesagt haben, jetzt muss der Aufenthalt beendet werden, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen alle freiwillig zurückgekehrt sind. Das wäre mit weitem Abstand das Beste.
Dies war in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk der bayerische Innenminister Günther Beckstein. Ich danke Ihnen, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
8.21 Uhr war es.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Eine Stunde Information zur Mittagsstunde erwartet Sie und uns. Im Studio begrüßt Sie dazu Ilse Oberhofer. In Israel halten die schweren Unruhen an. Wieder gibt es Tote. Premierminister Netanyahu bricht nun doch seine Europareise vorzeitig ab. Der UNO-Sicherheitsrat äußert sich bereits besorgt über die Lage. Eine WHO-Studie beklagt, dass immer mehr Kinder in Österreich zu Alkohol und Zigaretten greifen. Aufgelegt wird in Brüssel eine schwarze Liste für Sanktionierer, das heißt für solche US-Firmen, die ausländische Firmen boykottieren, wenn diese mit Kuba Geschäfte machen. Die EU will sich das nicht gefallen lassen. Dann gibt es noch zwei Beiträge, die wir vorbereitet haben in diesem Mittagsschnall, und zwar mehr zur Mondfinsternis heute Nacht und anderen bevorstehenden astronomischen Ereignissen. Und wichtig für uns alle, die Sommerzeit. Sie endet nicht an diesem Wochenende, wie wir es jahrelang gewohnt waren. Sie ist um einen Monat verlängert worden. Seit Monaten herrscht dicke Luft zwischen der Europäischen Union und den USA. Der Grund, die amerikanische Sanktionspolitik gegenüber dem kommunistischen Kuba. Zu Beginn des Jahres haben die Vereinigten Staaten ja ihren Embargo-Kurs gegen Fidel Castros Karibikinsel verschärft, und zwar mit dem sogenannten Helms-Burton-Gesetz, benannt nach zwei konservativen republikanischen Senatoren. Nach diesem Gesetz können amerikanische Bürger und Firmen ausländische Unternehmen verklagen, die mit Kuba Geschäfte machen und dabei enteigneten US-Besitz nutzen. Die Europäer wollen sich das nicht bieten lassen und wehren sich massiv gegen diese Art der amerikanischen Handelspolitik. Die Gangart der EU gegenüber den Amerikanern wird jetzt weiter verschärft, berichtet Robert Stoppacher aus Brüssel.
Europa ist nicht bereit, sich von den USA die Kuba-Geschäfte verbieten zu lassen. Der politische Druck der 15 Mitgliedstaaten der EU auf Washington hat immerhin dazu geführt, dass Präsident Clinton vor zwei Monaten den umstrittensten Teil des Helms-Burton-Aktes für ein halbes Jahr ausgesetzt hat. Was freilich keineswegs bedeutet, dass die Sache nun endgültig vom Tisch ist, sondern höchstens, dass sich der Präsident eine Atempause für den Wahlkampf verschafft hat. Brüssel beginnt jetzt daher mit der Umsetzung der angekündigten Gegenmaßnahmen. Amerikanische Bürger oder Unternehmen, die europäische Firmen wegen Handelsbeziehungen mit Kuba klagen, kommen auf eine schwarze Liste. Die EU-Kommission in Brüssel hat ganz offiziell via Amtsblatt alle europäischen Firmen aufgerufen, etwaige US-Schadenersatzklagen unverzüglich zu melden, damit eine Art Watchlist erstellt werden kann. Wie aus dem Büro des zuständigen EU-Handelskommissars Sir Leon Britton mitgeteilt wurde, müssen die in der schwarzen Liste erfassten US-Unternehmen mit Gegenmaßnahmen Brüssels rechnen. Die Kommission droht mit der Veröffentlichung der Liste, sollte Washington das bei den Europäern verhasste Gesetz doch noch mit Februar kommenden Jahres in Kraft setzen. Der wahlkämpfende und um die Stimmen der Exilkubaner buhlende Bill Clinton hat zuletzt gewisses Entgegenkommen durchblicken lassen, unter der Voraussetzung, dass die europäischen Verbündeten mithelfen, die kommunistische Regierung unter Fidel Castro zu isolieren. Was die Europäische Union am US-Vorgehen besonders stört, ist das Ansinnen, dass sich nicht-amerikanische Unternehmen amerikanischen Gesetzen zu unterwerfen hätten. Die schwarze Liste ist nur eine der Maßnahmen, mit denen Brüssel gegen das Helms-Burton-Gesetz vorgehen will. Ins Auge gefasst wird auch eine Klage bei der Welthandelsorganisation. Weitere Schritte werden die EU-Außenminister bei ihrer Ratstagung in Luxemburg Anfang Oktober beraten. Es herrscht aber gewisser Optimismus, dass die USA den Argumenten der Europäer nach den Präsidentenwahlen im November eher zugänglich sein werden. Von den EU-Ländern wären vor allem Spanien und Frankreich von den Anti-Kuba-Sanktionen betroffen, weil sie recht intensive Handelsbeziehungen zu Castros Inselreich unterhalten. Aber auch Österreich könnte durch die US-Sanktionen in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Handelsvolumen ist mit etwa 70 Millionen Schilling zwar klein, allerdings sind österreichische Firmen mit Tourismusprojekten im Kuba-Geschäft. Projekte, die zum Teil schon auf Eis gelegt worden sind, nicht nur wegen der US-Politik, sondern auch wegen der kubanischen Schulden. Die kommunistische Inselrepublik steht gegenüber Österreich mit fast 1,5 Milliarden Schilling in der Kreide.
Robert Stoppacher hat berichtet.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Nach unseren Kurzinformationen nun 10 Minuten vor 8 das Podium.
Wenn Spätaussiedler zu uns kommen, kennen meist nur noch die Großeltern Deutschland. Die Eltern beherrschen immerhin noch die deutsche Sprache, doch den Kindern sind Land, Kultur und Sprache oft fremd. Für sie werden in den Schulen Förderkurse in Deutsch eingerichtet, doch außerhalb dieser Stunden stehen viele Jugendliche wieder allein da. Bundesweit gibt es inzwischen nur noch eine einzige staatliche Förderschule für sie, und zwar im niedersächsischen Celle. Dort gehen die Jugendlichen nicht nur zum speziell auf sie abgestimmten Unterricht, sie wohnen auch auf dem Gelände und lernen neben der deutschen Sprache auch den deutschen Alltag kennen. Dorte Kühl besuchte die Schüler.
Eifrig beugen sich 15 Köpfe über die Schulhefte. In Gruppen wird über eine Fabel diskutiert und beraten, wie man die Geschichte enden lassen könnte. Alle Schüler hoffen, am Ende des Schuljahres den Haupt- oder Realschulabschluss zu bestehen. Dafür werden Inhaltsangaben wieder und wieder geübt, werden die Schüler ermutigt, Geschichten mit ihren eigenen Worten und in Deutsch nachzuerzählen. Doch einfach ist es nicht, die Jugendlichen zum Sprechen zu bringen, seufzt Susanne Masur, ihre Deutschlehrerin.
Wir haben halt in erster Linie das Problem der Sprachlosigkeit hier zu bekämpfen, ne, mit der die Schüler ja hierher kommen. Und was uns ein ganz wichtiges Anliegen ist, dass die Schüler also mit entsprechend fundierten Sprachkenntnissen die Schule verlassen und jetzt gerade wie hier in der 10. Klasse auch mit entsprechenden Abschlüssen.
Der 17-jährige Igor aus Kasachstan, ein Hühne mit roten Haaren und einem sanften Blick, schaut fast schüchtern zu Boden, als ich ihn frage, wie für ihn das Leben hier in Deutschland ist.
Die erste Zeit war so, ich wollte schon zurück nach Kasachstan, ja, weil ich nicht sprechen konnte und ich konnte nicht mit diesen Leuten zu klarkommen. Aber jetzt lerne ich das und es wird immer leichter. Ich war im Urlaub hier, ja, als ich noch in Kasachstan wohnte, ja, und ich weiß nicht, ich wollte immer schon in Deutschland leben. Ich weiß nicht warum. Freiheit kann man lernen, kann man sich ausbilden, kann man das Geld verdienen.
Hier arbeiten und hier Geld verdienen, das wollen alle Schüler der Förderschule. Die meisten wollen Berufe, die sie schon aus ihrer Heimat kennen. Friseurin, Krankenschwester, Maurer oder Kfz-Mechaniker. Damit der Weg zur Berufsausbildung den Jugendlichen deutlich wird, kommt regelmäßig ein Berufsberater des Arbeitsamtes Celle. Heute hat Igor einen Termin gemacht und erzählt mir stolz von seinem Berufswunsch.
Ich hatte mich in einem Polizeiberuf verkündigt und wie es bei der Bundeswehr laufen wird.
Und wie sind deine Aussichten?
Ja, ich glaube, ich muss noch, wenn ich erweiterte Sekundarabschluss schaffe, ich muss noch Gymnasium besuchen. Abitur schaffen.
Willst du das machen?
Weil ich will das versuchen.
Und glaubst du, du schaffst das mit dem Abitur und Polizist werden?
Ich glaube schon. Versuch ist wert. Ist das wert.
Berufsberater Jürgen Kolmer hat aufmerksam zugehört. Er unterstützt Igors Wunsch, zur Polizei zu gehen und erklärt ihm, welchen weiteren schulischen Weg er einschlagen muss. Er sieht für Igor und seine Schulkameraden gute Chancen, auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. In den naturwissenschaftlichen Fächern leisten die Schüler der Förderschule Überdurchschnittliches, erzählt er. Dann ist große Pause. Überall stehen Grüppchen zusammen, lachen und quatschen. Wie in jeder anderen Schule auch. Nur, dass sich hier die Jugendlichen in ihrer Freizeit meist in Russisch unterhalten. Für einige ist Schulschluss, sie gehen nach Hause. Die Schüler wohnen auf dem Gelände. Zweimal im Monat können sie kostenlos nach Hause zur Familie fahren. Ich frage den Rektor, Elad Salier, ob das Zusammenwohnen und Lernen der Jugendlichen sie nicht eher davon abhält, das neue Land kennenzulernen.
Das ist die alte Frage für oder gegen Internatsbeschulung. Und wir müssen einfach feststellen, dass Schüler, die aus Kasachstan, aus Russland, speziell Sibirien, zu uns kommen, in der ersten Zeit sehr verunsichert sind, wenn sie in eine normale deutsche Schule hineinkommen. Und wir sehen eben diese Konzentration der ersten Zeit auf die deutsche Sprache eher als Schonraum an und sehen es eben deshalb nicht als Ghetto.
Die Mitarbeiter des Jugenddorfes bieten den Jugendlichen nicht nur Unterkunft, sondern auch ein soziales Training. Denn viele der Schüler werden von ihren Eltern gezwungen, mit nach Deutschland auszureisen. Sie haben hier keine kulturelle Bindung, verstehen die Sprache nicht. Und nach der Pflicht zum absoluten Gehorsam in ihren Heimatländern erlebten viele in den letzten Jahren einen Zusammenbruch des Systems, durch den alles möglich schien. Aber auch die Einstellung schuf, dass nur der Stärkere sich durchsetzt. Hier lernen die Jugendlichen am Nachmittag in Rollenspielen, wie ein Bewerbungsgespräch abläuft, wie man Busfahrpläne liest, sich in den Ämtern zurechtfindet und auch, dass sie nicht aufstehen müssen, wenn der Lehrer das Klassenzimmer betritt. Ich frage Rektor Elad Salier, wo sich seine Schüler denn nun mehr zu Hause fühlen.
Wenn man sie selbst befragt, dann ist es immer wieder so, dass sie oft sagen, ja, wir waren in Kasachstan, die Germanskis, vielleicht sogar die Hitlerowskis oder wie auch immer. Hier in Deutschland sind es die Russen und insofern ist es eine Frage der Identitätsproblematik. Und wir legen größten Wert auf an dieser Schule darauf, dass wir hier nicht so etwas wie eine Deutschtümelei oder einen gewissen besonderen Nationalismus hier vertreten, sondern wir sehen uns eher als Schule, die Schüler in Europa hinein integriert.
Die meisten Jugendlichen sind mittlerweile glücklich, hier zu leben. Glücklich, durch die Förderschule verbesserte Chancen im späteren Berufsleben zu haben. Dennoch ist die Schule nicht voll. Die gut 200 Internatsplätze sind momentan von nur knapp über 100 Schülern belegt. Finanziert wird das Projekt vom Land. Weder den Schülern noch den Eltern entstehen Kosten für Schulgeld oder die Unterbringung. Und obwohl sich die meisten Jugendlichen hier immer noch als halb Deutscher, halb Russe fühlen, will keiner wieder weg, wie mir Paul aus Kasachstan erzählt.
Ich bleibe hier. Ja. Hier gefällt mir besser als in Kasachstan. Da ist schwer mit der Arbeit als hier. Und da sind die, weiß ich nicht, wie man erzählen kann. In Deutschland, die Menschen in Deutschland sind netter als in Kasachstan. Ja. Die Kasachen sind sie haben uns einfach ausgelächelt. Ja, sie sagten, oh, ihr seid Deutsche, ihr sollt in Deutschland leben, sowas. Manchmal haben wir Streit mit Kasachen gehabt. Ja. Wir haben sie geschlagen und sie haben uns geschlagen.
Hier an der Förderschule haben die Jugendlichen ihre Ruhe. Die Nachbarn haben im Laufe des 40-jährigen Bestehens der Schule die Bewohner voll akzeptiert. Die Schüler selber sind oft und regelmäßig in Zelle unterwegs. Nur manchmal, meint Igor, manchmal reagieren die hier geborenen Gleichaltrigen skeptisch auf die deutschen Jugendlichen aus dem fernen Osten.
Das kann man fühlen, ja? Ja, ein bisschen ist es schon so. Aber damit kann man leben. Es liegt an der Sprache, ja? Weil wir nicht so gut sprechen und so gut nicht sprechen werden wie Deutsche, ja? Das ist das erste Problem. Wir denken auch anders als die Deutschen. Ein bisschen andere Psychologie. Ich weiß nicht, das kann man nicht erzählen. Wir denken einfach nicht so wie ihr.
Dotte Kühl hat die einzige übrig gebliebene staatliche Förderschule für Aussiedlerkinder im niedersächsischen Celle besucht.
Aufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in ein Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 188. Wenn man Arzt oder Lehrer werden will, muss man studieren, aber für die meisten Berufe braucht man nicht zu studieren. Man bekommt seine Berufsausbildung meist bei einer Firma. Nach der 9. Klasse, also nach 9 Schuljahren, hat man den Hauptschulabschluss und während der Berufsausbildung in einem Betrieb geht man dann noch 3 Jahre lang auch noch zur Berufsschule. Die Lehre dauert meist 3 Jahre. Wenn man die Prüfung besteht, ist man nach dem Abschluss der 3-jährigen Lehre 18 Jahre alt. Während man noch zur Schule geht, überlegt man sich schon, welchen Beruf man lernen möchte. Die meisten Schüler machen im 8. oder 9. Schuljahr mindestens ein Praktikum. Dabei erfahren sie oft, dass der Beruf, für den sie sich interessiert hatten, doch etwas anders ist, als sie sich das gedacht hatten. Aber wenn jemand so ein Praktikum zum Beispiel bei einem Bäcker gemacht hat und es ihm in der Bäckerei gefallen hat, und der Bäckermeister auch denkt, es wäre gut, wenn er so einen Lehrling hätte, bekommt der Schüler nach dem Hauptschulabschluss bei diesem Bäckermeister eine Lehrstelle. Schüler, die eine Lehrstelle suchen, haben in Ostdeutschland besonders große Schwierigkeiten, weil es dort zu wenig Ausbildungsplätze gibt. Wer eine Lehrstelle sucht, bewirbt sich dort, wo er seine Lehre machen möchte, Aber in Ostdeutschland kommt es oft vor, dass ein Schüler mehr als 50 Bewerbungen schreibt und doch keine Lehrstelle bekommt. Dann geht er zur Berufsberatung des Arbeitsamts. Dort vermittelt man auch Lehrstellen in anderen Teilen Deutschlands. Und man sagt den Schülern auch, was für andere Berufe es noch gibt, für die sie sich vielleicht eignen. Die meisten Mädchen möchten im Büro arbeiten oder Verkäuferin werden und wissen gar nicht, wie viele Berufe es gibt. Wegen der 5-Tage-Woche sind viele Lehrlinge nur noch an 3 Tagen in der Woche im Betrieb und gehen an 2 Tagen zur Berufsschule. Trotzdem bekommen sie vom Betrieb 800 oder 1000 Mark im Monat. Das ist auch ein Grund, warum nicht mehr so viele Lehrstellen angeboten werden wie früher, als die Lehrlinge zwar auch an 2 Tagen zur Berufsschule gingen, aber an 4 Tagen im Betrieb waren. Deshalb sollen die Firmen in einem ostdeutschen Bundesland für jeden Lehrling 6000 Mark im Jahr vom Staat bekommen. Der Besitzer eines Lederwarengeschäfts hat gesagt, wenn er einen Lehrling ausbildet und der Lehrling viel bei ihm lernt, dann möchte er, dass dieser Lehrling auch nach der Lehre bei ihm bleibt und als Angestellter in seinem Geschäft anwendet, was er bei ihm gelernt hat. Aber weil viele Leute arbeitslos sind, kaufen sie bei ihm nicht so viel Koffer und Taschen, dass er noch jemanden einstellen könnte. Ein anderer Ladenbesitzer hat aber gesagt, dass die 6000 Mark im Jahr, die er vom Staat bekommen kann, ihm die Entscheidung, eine Lehrstelle anzubieten, erleichtert haben, obwohl er den Lehrling in 3 Jahren vielleicht auch nicht übernehmen kann. Er meint aber, es ist wichtig, dass jeder, der etwas lernen will, auch die Chance dazu bekommt. Das denkt auch der Leiter eines großen Geschäfts für Baumaterial. Seiner Meinung nach ist am wichtigsten, dass der Lehrling später mit seiner Ausbildung zufrieden ist. Wenn er 6000 Mark vom Staat dazu bekommt, möchte er 2 oder 3 Lehrlinge einstellen, damit sie eine gute Ausbildung bekommen. Wenn sie in diesem Betrieb später nicht vom Ausbildungsvertrag in einen Arbeitsvertrag übernommen werden können, bekommen sie mit einer guten Ausbildung in einem anderen Betrieb viel leichter Arbeit. Auch wenn man später etwas ganz anderes macht, um Geld zu verdienen, ist es in Deutschland sehr wichtig, dass man erst einmal einen Beruf richtig gelernt hat. Es kommt aber auch vor, dass ein Lehrling seine Lehre abbricht. Das hat ein 18 Jahre altes Mädchen gemacht, das eine Lehrstelle als Hauswirtschafterin bekommen hatte, aber lieber mit anderen Jugendlichen zusammen war, die auch ihre Lehre abgebrochen hatten, als regelmäßig zur Arbeit zu gehen. Jetzt bewirbt sie sich zum 2. Mal um eine Lehrstelle als Hauswirtschafterin. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 188. Danke